auf die Frage, ja, und du bist Sängerin, habe ich dann oft geantwortet, na, andere sagen ja. Also es hat schon eine Weile gedauert, bis ich so selber mir eingestehen konnte, okay, wahrscheinlich bist du wirklich eine Sängerin und du glaubst es nicht nur, dass du es sein könntest, sondern du bist es. Hat eine Weile gedauert.
Fola Dada ist eine große Sängerin. Es hat aber ein bisschen gedauert, bis Stimme und Selbstbewusstsein auf einem Level waren. Fola Dada hatte große Auftritte mit der SWR Big Band und vielen anderen Bands und Künstlern. Sie lehrt als Professorin an der Hochschule und hat in Stuttgart eine eigene Gesangsschule. Wie aber kam die Musik in ihr Leben und vor allem der Jazz? Was stand über ihren ersten Kuss in der Zeitung? Und was sagt die Stimme eines Menschen über seine Persönlichkeit aus? Habe ich alles besprochen mit Fola Dada.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Fola Dada ist bei mir. Ich freue mich sehr, Fola. Herzlich willkommen.
Hallihallo.
Ich habe vor kurzem was über dich in der Zeitung gelesen. Wahrscheinlich der schönste Satz oder es war sogar ein ganzer Abschnitt, den ich über dich gelesen habe. Da hat ein Kollege von der Stuttgarter Zeitung beschrieben, wo die Stelle deines ersten Kusses war.
Ja.
In Korntal, München.
Jawohl.
Erinnerst du dich an diesen Artikel? Wunderschön beschrieben. Wenn man von der Sporthalle oder der Stadthalle ein bisschen Richtung Westen geht, dann ist da eine Wiese. Und auf dieser Wiese hatte Fola Dada ihren ersten Kuss. Erinnerst du dich nicht nur an den Artikel, sondern auch noch an den Kuss?
Ich erinnere mich an den Kuss. Ich weiß nicht mehr, wie der Junge dazu hieß, aber ich glaube, ich habe es vergessen. Es war, glaube ich, auch nichts außer diesem einen Kuss und dann war es das halt wieder.
Bitter, ich habe jetzt natürlich muss sofort Partei ergreifen mit diesem armen Kerl, der wahrscheinlich immer noch davon träumt.
Nein, und, das glaube ich nicht.
Nein. Das war für ihn wahrscheinlich der Moment seines Lebens.
Ja, und vielleicht, aber man hat als junges Mädchen hat man immer das Gefühl, das ist mein Moment des Lebens und ihn interessiert es eigentlich überhaupt nicht. Ja.
Ja, im besten Fall habt ihr euch beide vergessen und wisst nicht mehr, wie er heißt.
Genau, so dann wären wir quitt.
Aber sagt, irgendwie war es schön.
Es war schön, ja.
Ich konnte das deshalb so schön nachvollziehen, wo dieser Weg von der Stadthalle zur Wiese ging, weil ich in Korntal Münchingen Zivildienst gemacht habe.
Aha.
Und zwar im Jugendhaus.
Ja, mein Jugendhaus.
Das ist nämlich, und das habe ich aber natürlich erst nachher erfahren, dass das dein Jugendhaus ist. Ich weiß nicht, wir sind uns da nie begegnet. Ich hätte mich wahrscheinlich daran erinnert. Ich hatte damals noch Haare. Du hast sie immer noch.
Das muss ich natürlich kurz nachdenken.
Genau. Nein, aber es war so 1991 ungefähr, vielleicht für dich zu früh.
Nee, das kann schon sein. Ja. Ich habe 97 Abi gemacht. Das ist sehr spannend. Ich bin begeistert. 91, da war ich vielleicht, wie lange ist man dann da?
18 Monate war ich dort.
Ja, vielleicht haben wir uns tatsächlich doch gerade verpasst.
Aber du hast dort auch unter anderem Musik entdeckt und mit Musik experimentieren können, oder? Das war so die Hip-Hop-Zeit.
Das war die Hip-Hop-Zeit, genau. Also wahrscheinlich eher von der Konsumentenseite, ne? Mhm. Also selber auflegen, ein bisschen. Und natürlich bei den Discos tanzen dazu. Mhm. Und also das hat schon eine große Rolle gespielt. Und die Gruppen um mich herum, die waren total im Hip-Hop-Fieber, ganz klar. Also ja.
Und Korntal ist nach wie vor wahrscheinlich, du wohnst jetzt in Stuttgart, hast hier deinen Lebensmittelpunkt, hast hier deine Gesangsschule. Also ich glaube, Stuttgart ist für dich schon ein ganz wichtiger Ort. Aber gibt es noch so ein paar Fäden, die nach Korntal führen?
Ja, meine Zahnärztin.
Oh, die Zahnärztin.
Das ist ein sehr schöner Faden, der mich zu ihr führt. Und tatsächlich natürlich schon Menschen, mit denen ich als Kind zu tun hatte. Zum Beispiel meine Tagesmutter. Wir waren lange bei einer Tagesmutter, mein Bruder und ich, weil meine Mama berufstätig war und mein Vater auch und deren Familie. Und es gibt noch Eltern von Freundinnen, die in der Peripherie leben und tatsächlich auch noch Freundinnen aus dem Jugendhaus, die dort immer noch leben. Also schon, es gibt sie, die Bande. Sind jetzt nicht so zwingend jede Woche dort.
Ja.
Aber also Korntal ist immer noch, sage ich mal, integriert in meinem System.
Ja, ist ja nicht weit von Stuttgart.
Nein.
Deshalb, und du hast strahlend schöne Zähne, das kann ich schon mal sagen.
Genau.
Also die Zahnärztin muss fantastisch sein.
Super.
Ja. Aber das ist auch schon mal geklärt. Weil du Familie angesprochen hast, dein Vater ist aus Nigeria.
Genau.
Deine Mutter Deutsche.
Ja.
Und da ist es natürlich die Frage, wer hat denn die Musik reingebracht in die Familie?
Beide auf ihre Weise. Also meine Mutter, die Familie meiner Mutter, die sind alle MusikerInnen gewesen, also von Geige, Klavier, Gitarre und singen und Flöte spielen und es ist wirklich alles dabei. Und mein Vater hat eben eher dieses, ich sammle Platten, ich höre Musik ganz exzessiv und es wird eigentlich ein Lebensgefühl dazu zelebriert, mit reingebracht. Und so war das von, also die ausführende Seite und die konsumierende Seite von beiden einfach geliefert in die Familie hinein.
Wenn du sagst, dein Vater hat exzessiv Musik gehört, wurde das dann richtig zum Ritual? Also gab es da irgendwie so schrankwandhohe Boxen?
Ja,
und
genau.
Dann musste man aber auch das alles, also wurde das ernsthaft betrieben? Und mussten,
schon, ja. Also ernsthaft betrieben mit großer Freude, würde ich sagen. Also es war dann, sagen wir mal, solange die Ehe noch intakt war, meiner Eltern, war das schon so, dass ich erinnert habe, dass wir am Wochenende oft einfach eine Platte nach der anderen gehört haben, ganze Familie und das einfach gefeiert haben mit Tanzen und Mitsingen und es war super.
Und wenn du sagst, die ausführende Seite war in der Familie deiner Mutter, war das Hausmusik oder gab es da Ausflüge auch richtig ins Professionelle?
Ja, tatsächlich, also es war einmal Hausmusik und dann hat, meine Mutter hat drei Brüder und jeder dieser Brüder hat so seinen Weg genommen, aber ich fange bei meiner Mutter an, also die hat Gitarre gespielt und gesungen und hatte tatsächlich zur Option, so eine Folksängerinnenkarriere zu beginnen. Da gibt es auch noch wunderbare Fotos in den wahrscheinlich End-60er, Anfang 70ern mit einem in dieser Zeit typischen kurzen Blümchenkleid, einer geschulterten Gitarre vom Schwabtunnel, wo noch die Gleise durchgehen. Also das sollte so ein Plattencover werden, aber sie hat sich dann damals entschieden, Lehrerin zu werden. Und ihre Brüder sind, wie gesagt, alle Sänger und unterschiedlich gelagert. Also der jüngste Bruder, der singt viel im Kirchenkontext. Die anderen sind entweder auch in die Folk-Richtung mit Gitarre und selber singen in auch teilweise professionell in dem Sinne, dass sie eben Auftritte haben. Also die sind schon sehr aktiv, genau. Alle nicht so auf dem Weg, wie ich es dann eingeschlagen habe. Aber ich muss da ganz klar sagen, das ist keineswegs so gekommen, weil da so ein verschütteter Traum eine Rolle gespielt hat, sondern das hat sich einfach so ergeben. Und die Mama hat halt gesagt, wenn du das machen möchtest, dann mach's halt.
Wäre jetzt natürlich so die hobbypsychologische Frage gewesen,
war
ob
nicht.
Du dann quasi den Traum der Mutter dann umsetzt, beziehungsweise fast schon ein bisschen umsetzen musstest. Nein,
also nee, gar nicht. Vor allem, weil ich mich dann, glaube ich, auch, also mein, na gut, also es fing nicht direkt mit Jazz an, aber dann schon und das war jetzt so eine Musik, die eigentlich nicht stattgefunden hat bei uns. Also da war Blues und Folk und viel Soul und ein bisschen Anteile aus der nigerianischen Musik, die mein Papa eben gemocht hat. Sowas und dann die Klassik oder Hausmusik aus der, von der deutschen Seite noch obendrauf. Aber der Jazz war jetzt nicht so, also die Mama hat auch oft gesagt, also ich verstehe den Jazz ja nicht, das sind so viele schiefe Töne dabei. Also es war jetzt nicht so ihrs und deswegen, das ist schon ein ganz eigener Weg.
Interessant, dass du das sagst mit dem, ich verstehe den Jazz nicht. Mir geht es in Teilen manchmal heute noch so, dass ich irgendwie denke, Mensch, jetzt löst es doch mal auf. Mach doch mal was Schönes. Also, wenn ihr da schon zusammensitzt, da oben auf der Bühne, nicht falsch verstehen, es gibt da natürlich wunderbare Sachen, aber tatsächlich ist es eine, in Teilen, kann man das so sagen, schon auch eine anstrengende Musik oder kann anstrengend sein. Wie kommt man in jungen Jahren
Zum Jazz. Witzigerweise, also bei mir ist es ganz klar durchs Steppen. Ich habe halt hier in der New York City Dance School, die war damals noch in der Tübinger Straße, Stepptanzen gelernt und da gab es unterschiedliche Strömungen, aber eben auch eine sehr traditionelle. Und die traditionelle, die bezieht sich auf die Broadway-Musicals aus den 30er, 20er, 30er, 40er Jahren. Das heißt also Great American Songbook. Und immer wieder, der Jazz kam quasi über die Füße in mich hinein. Also das heißt, das ist sowas ganz Natürliches letztendlich. Man ist halt umgeben von der Musik über, in diesem Fall, das Tanzen. Und dann diffundiert es so ins System ein bisschen rein. Und ich habe das dann also irgendwie lieben gelernt. Und der nächste Impuls war eine Jazz-AG im Gymnasium Korntal.
Nur in Korntal.
Jawohl. Mhm. Die hat damals einen Lehrer ins Leben gerufen. Und ich glaube, wir hatten da das Thema Ella und Louis, also eins der Alben mit Ella Fitzgerald und Louis Armstrong. Und ich habe das halt einfach so gelernt und fand es gut. ich habe damals schon so intuitiv gemerkt, also ich kann das singen, aber auch das macht mir Spaß. Und davon ging es dann immer weiter.
Ist ja auch so. Man kann jetzt ja nicht nur sagen, du bist Jazzsängerin.
Nein, auf keinen
unfassbar
Fall.
Breit aufgestellt. Ja. Und wer sich mal die Mühe machen möchte oder die Lust mal zu schauen, in wie vielen Formationen du mitsingst.
Ja.
Das sind die Big Bands, das sind eigene Bands. Also unglaublich breit aufgestellt. Deswegen muss man sich auch nicht so am Jazz verbeißen. Aber weil du sagst, die Jazz AG in der Schule hat da eine Rolle gespielt, dass du schwarz bist und dass die Lehrer dann sagen so, Jazz, lass mich mal umgucken.
Genau. Ich vermute, ja.
Tatsächlich?
Ja, bestimmt. Also als ich da im Gymi war, ich glaube, es gab dann später noch ein dunkelhäutiges Mädchen, aber die war um einiges jünger. Ja, wahrscheinlich. Also in dem Fall vielleicht könnte man es positiven Rassismus nennen, wenn man das überhaupt noch so sagen kann. Aber also die Vorverurteilung, dass dieses Mädchen mit dieser Musik womöglich etwas anfangen könnte, war vielleicht schon da. Ja, aber es hat halt, also in dem Fall hat es gepasst. Und es war so ein bisschen eigentlich so ein Puzzleteilchen, weil die Füße konnten es schon und singend musste ich es dann halt erobern.
Hat dich das irgendwie beschäftigt? Also du hast jetzt gerade gesagt, positiver Rassismus. Ich habe gerade schon wieder gedacht, oh, war schwarz jetzt überhaupt das Richtige? Du hast gerade
farbig gesagt. Habe ich auch überlegt, aber für mich ist es gar kein Problem.
Boah, also ich komme da total ins Schlingern.
Ich auch.
Das freut mich, dass du auch.
Also ganz klar, es ist ich auch. Also für mich ist es kein Problem. Ich bezeichne mich selber als schwarz und bin es ja eigentlich gar nicht, jetzt streng genommen. Ne?
Eben.
Aber ich bin da einfach etwas, ich glaube, ich bin ein bisschen eine andere Generation oder habe vielleicht aber auch einfach das Glück, eben nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Das bedeutet, mein Polster ist dicker.
Ja.
Wäre ich häufiger damit konfrontiert in der Vergangenheit gewesen, dann würde ich vielleicht empfindlicher reagieren. Ja. Also das ist dann jedem, ich glaube, da steckt immer, man muss immer die Geschichte dahinter abfragen.
Das heißt, unser gutes altes Korntal, über das wir schon gesprochen haben, hat dir da keine Wunden geschlagen,
nicht
sondern
wirklich.
Das war.
Nee, also es gab da weiß ich noch, da bin ich durch die, wie heißt denn die Hauptstraße? Martin-Luther-Straße, ist das die? Egal. Also, und das, die Königstraße von Korntal, relativ kurz, aber da sind die Geschäfte. Und da war dann, da bin ich entlang gelaufen, und gegenüber vom Reisebüro, das weiß ich noch, da war eine Gruppe junger Bauarbeiter und die riefen dann so rüber, haha, jetzt kommt Farbe ins Spiel. Und ich habe das aber damals, also ich habe natürlich verstanden, dass das jetzt irgendwas Doofes irgendwie war, aber das war jetzt so eine Erfahrung. Im Grunde genommen, vielleicht bin ich ja auch da, vielleicht habe ich auch viel nicht mitgekriegt, könnte auch sein, aber im Grunde genommen durfte ich in Korntal einfach als Fohler aufwachsen.
Mhm.
Das ist ein großer Vorteil, also dafür bin ich dankbar.
Ja.
Wenn man meinen Bruder fragen würde, vielleicht war es da anders. Also der hat zumindest in seinem Teenager-Übergang zum Erwachsenenleben hier in der Ecke sozusagen viel Polizeikontrolle und so weiter erlebt. Das ist vielleicht was anderes, ne, wenn man schwarz und männlich ist. Dazu dann hat er noch Dreadlocks gefärbt.
Ja.
Also er war wahrscheinlich von der Erscheinung her dann eher jemand, den man mal fragt.
Fragt, ist schön gesagt.
Ja, ich habe das jetzt mal
ganz, ganz freundlich gesagt.
Jawohl.
Hast du Nigeria mal besucht? Kennst du die Ecke
oder
den Familienzweig?
Ich kenne, also wir hatten für eine Zeit lang, also mein Vater hat eine große Familie, weil mein Großvater mehrere Frauen hatte und ich kenne einen Bruder meines Vaters, der hat für eine Zeit lang in Deutschland gelebt und war eben auch bei uns. Und ansonsten aber habe ich jetzt keinen Bezug, keinen Kontakt und ich bin auch tatsächlich, um ehrlich zu sein, ein bisschen ehrfürchtig, weil Nigeria ist groß, Lagos als Hauptstadt ist ein Moloch, glaube ich. Ich habe da einfach auch ein bisschen Scheu davor.
Da hättest du halt jemand gebraucht aus der Familie, der dich da dann nimmt und leitet und schützt. Und so. Aber das gab es nicht.
Das gab es nicht und es war auch zu, also das wäre auch einfach wahnsinnig teuer gewesen. Also wir hätten dann in den Sommerferien, wenn meine Mutter nicht in der Schule ist und dann gleich vier Leute auf einmal dahin fliegen und so, das war jetzt erstmal nicht so möglich. Aber ich meine, ich war da jetzt auch Kind, vielleicht gab es auch andere Gründe, warum das jetzt nicht stattgefunden hat, keine Ahnung. Aber für mich ist es so, dass ich merke schon, also die Frage kommt immer mal wieder und da steckt natürlich auch dahinter, fehlt nicht vielleicht etwas, dass ich da quasi nicht bin, aber ich merke dann, also ich kann dann immer sagen, ja, meine Wurzeln sind halt eher hier, also ich bin einfach sehr viel deutscher und schwäbischer und ich glaube, wenn ich jetzt immer das Gefühl hätte, ich gehöre hier nicht her. Ich muss sozusagen auf Suche nach den Wurzeln gehen, dann wäre das was anderes. Aber es scheint wohl so, dass meine Wurzeln hier sind. Und dann geht es noch so weiter durch nach Nigeria. Also ich habe da so eine ganz freundliche Verbindung aus der Ferne und schließe auch nicht aus, dass ich irgendwann mal vielleicht noch hinreise. Ja. Aber es ist jetzt nicht so drängend.
Ja. Na, es muss ja auch kein Gefühl des Verlustes sein, sondern einfach auch Neugierde hätte es ja auch sein können.
Ja, das stimmt, genau. Aber ich bin da eher so, also ich mag den Bodensee sehr.
Ja?
Und auch, ich war da schon sehr häufig, da kommt meine Familie her und irgendwie ist das auch schön.
Ja, bleibst lieber auf der Scholle.
Ja, genau.
Ja. So. Das ist sehr sympathisch. Ja. Weil du gesagt hast, mit 7 in die also immer Stepptanz war der Anfang und über die Füße dann zum Gesang. Stepptanz ist jetzt auch nicht der erste Weg. Ich weiß noch, ich hatte eine Phase, da hat mich das fasziniert. Das waren aber diese alten Filme mit Fred Astaire.
Ja, genau.
Da habe ich mir so Bauklötze unter die Schuhe geklebt.
Super.
Und habe böse Schimpfe bekommen, weil das Parkett
war ruiniert.
Zu Hause dann ja ruinieren, nicht gleich, aber halt in Gefahr.
Ja.
Und das ging natürlich nicht. Und dann war es bei mir wieder vorbei. Aber war das tatsächlich auch so diese...
Ganz genau. Es gab ja zu der Zeit 3 Programme und sonntags lief einfach Fred Astaire. Es war fantastisch.
Ja?
Ja, das war der Grund, tatsächlich. Also ich fand es so toll. Ich fand wahrscheinlich auch die Musik schon irgendwie toll und fand aber diese Bewegung super. Mhm. Und ja, deswegen habe ich das dann angefangen. Also ich bin da auch total dankbar, dass die Mama halt einfach gesagt hat, na gut, also dann probieren wir das jetzt mal. Ja.
Und wann hat dir das erste Mal jemand gesagt, deine Stimme, Fola, du bist, weiß nicht, fangen wir mal, also du bist ein Talent, mach was draus, das kann was werden.
Sehr gute Frage. Ich habe mir das so nicht überlegt. Ich kann mich erinnern, dass einmal meine damals beste Freundin, da habe ich wohl irgendwie bei ihr im Zimmer gesungen und da sagte dann, glaube ich, ein Elternteil, oh, du, das klingt aber schön. Dadurch, dass bei uns zu Hause Singen so relativ normal war, war das, glaube ich, also gar nicht so eine Frage. Wobei, auf der anderen Seite ist es so, da hatte ich schon studiert und habe dann immer auf die Frage, ja, und du bist Sängerin, habe ich dann oft geantwortet, na, andere sagen ja. Also es hat schon eine Weile gedauert, bis ich so selber... mir eingestehen konnte, okay, wahrscheinlich bist du wirklich eine Sängerin und glaubst es nicht nur, dass du es sein könntest, sondern du bist es. Hat eine Weile gedauert. Das heißt also, die Rückmeldungen kamen früher als mein eigenes Akzeptieren, dass es wohl so ist. Du siehst schon, Komplimente annehmen ist jetzt nicht so meine Stärke gewesen. Das heißt also, wenn jemand gesagt hat, hey, das klingt aber toll oder du kannst ja richtig singen, habe ich das wahrscheinlich so etwas vom Tisch gewischt und gesagt, aha, okay.
Aber du hast das Kompliment auch nicht gebraucht, um weiterzumachen.
Das heißt,
viele werden ja von außen dann so gepusht und sobald das von außen dann nicht mehr kommt, dann fällt man aber natürlich auch komplett in sich zusammen.
Das ist eigentlich eine gute Perspektive. Nee, also es war einfach so da und ich bin dann halt diesem Dasein einfach hinterhergelaufen.
Jetzt sagen manche, du, wie soll ich das formulieren?
Ich bin gespannt.
Du hast so viele Projekte und teilst dein Können und dein Charme und deine Energie auf so viele verschiedene Projekte auf. Es gibt auch welche, die sagen, hätte Fola Dada voll auf sich selbst gesetzt, auf die Marke, wie man dann ja fast so böse sagt oder weiß ich nicht, so kühl und technisch. Mhm. Da hätte richtig was, also einfach eine Berühmtheit draus werden können. Eine richtige große Nummer.
Ja, vielleicht.
Ich wollte jetzt nur fragen, hängt es damit zusammen, dass du das selber eher so ein bisschen so, lass mal, ich mache da so mein Ding, aber ich will gar nicht, dass ich da so...
Ich glaube schon. Also das, ich glaube auch, dass dieses Markending unter Umständen noch nicht zu Ende ist. Also weil ich bin 47 dieses Jahr, aber erst jetzt kann ich das eigentlich so füllen. Mhm. Ich hätte das gar nicht füllen können. Also die Marke Fola Dada hätte ich vor 20 Jahren nicht füllen können. Und jetzt aber weiß ich, wer ich bin und was ich möchte und ich weiß auch, wie ich sagen kann. Und das macht einen großen Unterschied. Ich glaube, dass ein Merkmal in diesem viele verschiedene Projekte ist. Also einmal langweile ich mich einfach brutal schnell. Und wenn ich von was gelangweilt bin, dann bin ich da auch nicht gut drin. Also das heißt, ich brauche diese Vielfalt. Und
du langweilst dich auch mit dir selbst dann.
Ja, tatsächlich.
Also an dir selbst.
Also ich brauche halt Impulse oder möchte einfach gerne in unterschiedliche Rollen schlüpfen, bin aber keine Schauspielerin. Also deswegen ist dieser Weg jetzt erstmal, also war jetzt nicht eine Option. Und insofern ist dieses... unterschiedliche Projekte, switchen, für mich total spannend. Und ich würde sagen, auch wenn der Weg jetzt nicht so eindeutig ist, entsteht ja daraus auch die Marke Fola Dada. Ja. Insofern bin ich da sehr vertrauensvoll und ich habe das, ich habe auch diese Reifung, wenn man es so nennen möchte, nehme ich jetzt so rückblickend auch als sehr gesund wahr, weil ich halt Sachen ausprobieren konnte, feststellen konnte, das passt oder eben nein, es passt nicht und hineinwachsen konnte und ja, also es ist schon alles okay so.
Nein, das sollte auch nicht. Doch. Du bist eine Marke. Nein, um Gottes
Willen.
Nein, nein.
Ich bin.
Du bist tief gekränkt. Wir müssen an dieser Stelle abbrechen, meine Damen und Herren. Nein, es ist. Du bist natürlich eine Marke, aber eben deshalb haben viele gesagt, Mensch, wenn die.
Aber da, ich könnte jetzt dir gar nicht sagen, welches Pferd es dann gewesen wäre. Verstehst du? Also das ist so dieses Ding. Ich glaube, es ist einfach mein Weg, dass es aus mir heraus passieren muss. Mhm. Hätte jetzt irgendein Management gesagt, die schnappe ich mir jetzt und dann machen, da bauen wir eine Geschichte drumherum, hätte vielleicht passieren können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich glücklich geworden wäre. Ja. Na, dann wäre es vielleicht eine berühmte Marke, aber ich wäre dahinter, hätte mich einfach vielleicht leer oder unpassend gefühlt. Mhm. Und insofern ist es jetzt so schon.
Du hast ja reingeguckt in die Welt des Gemachtwerdens und des Geformtwerdens. 6 Jahre Stimmcoach oder Gesangscoach bei Deutschland sucht den Superstar. Mhm. Da hast du reingeschaut in diese Welt, wo natürlich ganz viel geformt wird und gepresst und versucht wird, Marken zu generieren. Ja. Hat das auch dir so ein bisschen gezeigt, nicht meine Welt?
Wahrscheinlich schon. Ich meine, ich habe bei DSDS angefangen, eigentlich kurz nach dem Studium, Jazzstudium, ne? wo wir tüfteln und wir üben und wir beschäftigen uns mit Tradition und ringen um ein, wie kann die Tradition verwandelt werden und so weiter. Und dann kommt man in diese Bling-Bling-Welt und merkt ganz schnell, es hat all dieses Vertiefen spielt unter Umständen überhaupt gar keine Rolle, wenn die Story stimmt. Ne? Und da habe ich dann schon merken können, okay, das liegt mir wahrscheinlich in dem Sinne nicht, weil es ich als mich, also präsentierend fühle mich auf jeden Fall wohler, wenn dahinter eine Substanz ist. Also wenn ich irgendeine tiefer gehende Geschichte oder einen Inhalt habe. Und insofern ist das Zuarbeiten, das war in Ordnung. Aber natürlich auch nicht immer so, dass ich denke, oh ja, spitzenmäßig, sondern so läuft's, okay, dann machen wir es halt so. Ist natürlich im Fernsehen auch nochmal anders ein bisschen gelagert. Also ich habe das System natürlich total verstanden, kann aber dementsprechend schon auch sagen, meins ist es wahrscheinlich nicht. Ja. Also ich brauche auch eher, ich will viel lieber auf der Bühne stehen und dann so einen halbwegs direkteren Kontakt zum Publikum haben als das Abstrakte. Das konnten wir ja während der Pandemiezeit ein bisschen nachempfinden, vor Kameras agieren. Merke schon, ich meine, spezielle Situation, weil da waren dann keine Leute und dann sind ja manchmal Leute, also im Fernsehen sind Leute da und die Kameras. Aber ja, ich glaube, das ist so das Direktere, Nähere, Nahbarere liegt mir dann schon ein bisschen mehr. Wobei natürlich eine Seite immer vom Popstar-Dasein träumt. Oder? Aber wenn die Seite dann so in den Clinch, im inneren Dialog geht mit den anderen Anteilen, sage ich jetzt mal, da muss man ja darüber sprechen, möchtest du so populär sein? Möchtest du, dass die Leute dich andauernd erkennen? Möchtest du verantwortlich sein für eine Entourage, die mit dir Geld verdient? Möchtest du, dass über deine Zeit von außen bestimmt wird? Und da wird dann das Nein immer größer und größer. Ja. Und dann ist es auch klar, dass ein anderer Weg her muss.
Was hattest du für einen Blick auf die Kandidatinnen und Kandidaten? Haben sie dir ein bisschen leid getan? Oder hast du gedacht, ja, leb den Traum, wenn du es drauf hast? Was war das für ein Blick?
Also ganz vielfältig. Es war teilweise ein sehr überraschter Blick, weil du dann Leute gesehen hast, die eigentlich noch nie in so einer Situation waren und es wahnsinnig meistern konnten. Mhm. Also man steht da auf der Bühne, da sind da zig Kameras und da ist ja Licht und sowas. Und die hatten einfach ein intuitives Gespür dafür, wie bewege ich mich, in welche Kamera schaue ich, in welches Licht. Also das ist beeindruckend, ne? Wo andere das überhaupt nicht empfinden. Dann schon auch natürlich dieser Effekt, was es ausmacht, wenn man von sich überzeugt ist. Es ist einfach schon fast oft mehr als die halbe Miete. Mitleid hier und da, wobei natürlich je länger also nach der 5. Staffel müsste man als Kandidat auf jeden Fall verstanden haben, wie der Hase läuft. Mhm. Das heißt also, diese Zusage, zumindest für eine bestimmte Zeit sehr öffentlich zu sein, das muss klar sein. Mhm. Und natürlich aber weiß natürlich nicht jeder, was es dann mit einem macht.
Genau.
Aber ich hatte jetzt das Gefühl, dass die relativ gut betreut waren mit allem. Ne? Und ich konnte feststellen, selbst wenn das Talent jetzt nicht so wahnsinnig groß ist, üben hilft.
Das ist aber auch was du da also zum
voll.
Einen für dich selbst natürlich,
ja,
immer üben. Und du bist ja auch Gesangslehrerin, du bist auch Professorin, Dozentin. Also dieses Vermitteln ist dir auch wichtig.
Total.
Und wenn du dann auch das mitnimmst, was du vielleicht bei DSDS so ein bisschen gesehen hast, wie gewichtest du die Anteile aus Persönlichkeit und vielleicht auch Showtalent und Handwerk? Also beides führt ja vielleicht zum Ziel oder eben die richtige Mischung. Wenn jemand wahnsinnig gut singen kann, aber immer nur seine Schuhe ansingt, dann ist halt wahrscheinlich auch nichts.
Ja, genau. Ich glaube natürlich, die ideale Kombination ist, man beherrscht einfach alles bis zu einem gewissen Punkt. Also ich bin nicht jemand, der sagt, erst wenn du dein Handwerk perfekt beherrschst, dann ist es soweit. Sondern ich glaube auch, dass gerade auf der Bühne mit noch nicht vollendetem Handwerk unglaublich viel gelernt wird. Also deswegen lieber mutig sein und vielleicht auch mit Fehlern auf der Bühne stehen, als im stillen Kämmerchen vor sich hin tüfteln, bis man quasi uralt ist, sondern raus. Also weil der Spirit, die Freude am Tun ist ja auch schon ziemlich wichtig, finde ich. Und dann ist es natürlich so, je nachdem, wo man hinblickt, muss nicht viel Können da sein, aber die Präsentation ist spitzenmäßig. Dann funktioniert es auch. Also es ist wirklich so ein bisschen eine Frage, wo zielt man hin? Also in welchen Markt zielt man? Aber auch, was ist für einen selber wichtig? Also ich kenne auch Menschen, die sagen, es ist mir eigentlich total egal, ich will einfach nur berühmt werden. Ich mache dafür alles, so jemanden gibt es.
Sagt das an der Uni wirklich jemand zu dir?
An der Uni nicht zwingend, aber so ich unterrichte ja auch privat und da gibt es schon manchmal. Und es ist auf jeden Fall spannend. Also es ist eine ganz andere Sicht auf die Dinge, als ich es jetzt sehen würde. In der Uni ist es eher so, dass die Studierenden schwanken zwischen, wie viel Handwerk muss ich wirklich können? Es gibt so viel zu lernen, darf ich denn eigentlich schon? Und natürlich den ganz persönlichen Talenten und Begabungen, wo ich immer sage, hier müssen wir einhaken. Dein persönliches Talent und deine Begabung ist quasi das, was dich ausmacht. Und eben nicht sagen, ja, das kann ich doch schon, das kann doch gar nicht so besonders sein. Mhm. Es muss genau andersrum sein. Genau das ist das Besondere. Hier richtig reingraben, häng dich rein, bau dieses, ich sag mal, Kompetenzfeld aus. Dann wirst du schon feststellen, dass, wenn du es ausbauen möchtest, mehr Handwerk gebraucht wird. Und so bedingt sich das sehr natürlich. Also das Wachstum ist dann einfach voll passend. Und dann braucht es natürlich schon noch dieses kleine bisschen. Und dann möchte ich auch noch gesehen werden.
Ja.
Und dann möchte ich auch noch auf die Bühne und eigentlich so eine Art Magie mit dem, was ich kann, in Gang bringen. Das ist eine gute Kombination, finde ich.
Aber ganz schön anspruchsvoll, das auch so zu vermitteln und jedem gerecht zu werden.
Na,
dann
klar.
Den Studentinnen, den Studenten, den Schülern und Schülerinnen. Weil du sagst Magie auf der Bühne. Ich habe dich gesehen, ich glaube, es war 2018 mit der SWR Big Band in der Phoenixhalle.
Ja.
Wir haben auch einen kleinen Ausschnitt und ich fand es wirklich einen magischen Abend. Wir können da mal kurz reinhören.
2018. You make me feel.
Applaus, Applaus.
Ja, was?
Warst du zufrieden mit dir, wenn du es jetzt so anschaust?
Also wenn ich das jetzt anschaue schon, weil das ist nämlich eigentlich ein Arrangement, das ist ein Tick zu hoch.
Ja?
Und diese da hinten raus gibt es dann immer noch so eine Rückung. Mhm. Und es klingt aber eigentlich voll gut.
Ja,
ja doch. Ja, ich bin zufrieden.
Ja.
Sehr schön.
Weil sich selber anzuschauen ist ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manche haben damit, selbst wenn es ihre Profession ist,
ja,
haben ein bisschen Schwierigkeiten damit oder sagen, oh Mensch, ja, 6 Jahre her, wie sah ich da aus oder was weiß ich.
Schön.
Ja, natürlich schön. Schön. Ja, aber damals wie heute.
Ja,
also,
danke,
bitte.
Danke, danke.
Ja, na, aber ich glaube, ein von Aretha Franklin,
genau,
der Titel. Ich fand es wirklich, weil du gesagt hattest, Magie, ich fand es wirklich einen magischen Abend.
Schön.
Auch das Zusammenspiel,
ja,
von dir und der Big Band, genial. Du hast auch das Stimmwerk, deine Gesangsschule.
Jawohl.
Da kommen dann auch Leute hin, die vielleicht einfach nur singen wollen und nicht unbedingt auf die große Bühne. Aber was ist deren Motiv? Einfach, dass es Freude macht oder dass man sogar mehr von sich entdeckt, wenn man die Stimme entdeckt?
Ich glaube beides auf jeden Fall. Also ich denke, ich ziehe wahrscheinlich schon Leute an, die dann eben auch bereit sind, durch das Singen sich mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Weil das ist nun mal gut möglich. Also man kann über die Stimmarbeit sehr viele Persönlichkeitsthemen, sagen wir mal, spielend angehen. Und das fließt auf jeden Fall in meinen Unterricht mit ein.
Aber gib mir da mal ein Beispiel. Wenn du sagst Persönlichkeitsebene, wird das nachher wie eine Therapiestunde? Die sitzen weinend bei dir auf dem
manchmal
Sofa.
Manchmal auch weinend, aber es ist schon so, also nehmen wir vielleicht, also da geht es viel zum Beispiel um Muskulatur. Also sagen wir mal, jemand hat die Angewohnheit, das gehören natürlich viele Menschen dazu, dass sie ihren Stress, ihren Alltagsstress muskulär so auf die Kiefermuskulatur so ein bisschen setzen. Also die Zähne aufeinander beißen in der Nacht oder wenn sie konzentriert sind.
Ja.
Und jetzt muss man halt beim Singen auf jeden Fall ein Gefühl für seinen Kiefer bekommen, weil der eine relative Rolle spielt. Und jetzt vervollständige ich so ein imaginäres Bild. Jemand kriegt einfach die Gosch nicht auf beim Singen,
schön,
weil er quasi immer so die Kontrolle behalten möchte. Und wenn ich jetzt also hier insistiere und sage, so, jetzt müssen wir aber hier mal in ein Öffnen gehen und in ein Gespür dafür bekommen, dann steht natürlich einfach sofort auch im Raum, das könnte ein Muster sein, wie du jetzt mit Stress umgehst und dann ist der Anstoß, achte doch einfach mal ein bisschen darauf und lass ein bisschen los. Erleb das, wie das ist, wenn quasi der Kiefer mal, ach, genau, ja, so wie du das jetzt machst,
schon, genau. Ja.
Wie das ist, wenn du einfach das löst und vielleicht unter der Dusche von mir aus, töne dann noch ein bisschen und dann habe ich, und wenn es einfach dieser winzige Funke von Selbstwahrnehmung ist, Achtsamkeit, wie man so schön halt sagt, dann ist es schon ein Ansatzpunkt. Und es geht natürlich tiefer und also kann tiefer gehen. Aber ich bin natürlich keine Therapeutin.
Wollte gerade sagen, dann sagt ja, meine Mutter ist schuld und dann musst du dir die ganze Lebensgeschichte anhören.
Das ist ja ganz klar. Also das ist eher so ein, ich glaube, es ist der Impuls oder die Einladung, sich mit sich selbst zu beschäftigen, auf eine sehr liebevolle Weise. Und da kann man schon ganz viel in die Wege leiten.
Aber du bist schon verliebt in dieses Wunderwerk Stimme,
auf jeden
oder?
Fall. Weil es ist fantastisch.
Ja.
Es ist wirklich fantastisch und deswegen ist es auch für mich, manchmal ist es fast spannender, mit Nicht-Profis zu arbeiten, weil man da ganz anders über das Instrument an die Person kommt. Ne? Also Profis wissen ja immer, wissen sofort Bescheid und dann, das ist alles so ein bisschen anders gelagert. Ich habe dann manchmal Menschen, die professionell singen und nicht mehr weiterkommen. Also die Probleme haben mit der Stimme oder merken, dass sie bestimmte Themen haben. Die kommen dann wieder zu mir, weil sie so eine Art Rückführung an die Basis gerne oder spüren, dass es darum geht.
Sie müssen es erstmal wieder ein bisschen verlernen, um es dann neu zu lernen.
So könnte man es sagen.
Ein bisschen löschen und neu drauf spielen.
Genau, so ein bisschen eine Umprogrammierung oder eine andere Sicht auf die Art und Weise, wie sie mit der Stimme umgehen. Wir sind beim Singen immer in der Gefahr, dass wir was anstreben, was unser ureigenes Instrument vielleicht gar nicht so unbedingt möchte. Und da bin ich dann quasi die Spezialistin, um zu sagen, schau mal, weißt du eigentlich, was dein ureigenes Instrument ist? Und dann, ja, das wird spannend.
Ja, also Instrument ist bei dir immer die Stimme. Also das wird bei dir, das ist synonym zu verwenden sozusagen.
Ja.
Merkst du eigentlich, wenn es dir mal persönlich schlecht geht oder wenn du, ne, jeder hat ja mal so ein bisschen die graueren Zeiten, Das, hörst du das deiner Stimme, hörst du das deinem Instrument sofort an oder ist das unabhängig?
Ich glaube, es ist beides. Also mein Instrument ist ein sehr empfindsames Instrument. Also da kann auch ein kleines bisschen Trockennebel auf der Bühne kann quasi das Instrument schon ruinieren. Also das ist sehr empfindlich. Das bedeutet, es gibt winzige Impulse und ich muss sofort damit umgehen, dass jetzt die Stimme nicht mehr die ist, die sie eigentlich sein könnte. Also okay. Ich könnte auch sagen, meine Stimme ist eigentlich nie die, die sie sein könnte. Mhm. Und das heißt also, ich brauche eine gewisse Resilienz und Flexibilität, mit ihr umzugehen. Das ist so das eine. Es gibt natürlich, sagen wir mal, mentale, psychische Zustände, wo ich merke, das lastet jetzt auf mir. Das hört man dann aber unter Umständen eher in der Sprechstimme. Also Freunde sagen dann, ah, okay, was ist los? So beim ersten Hallo. Auf der Musik, da kommt jetzt der Profi natürlich ins Spiel, auf der musikalischen oder auf der sängerischen Ebene gibt es dann natürlich Technik und die kann das dann ein bisschen kompensieren. Also es ist glaube ich, da eher eine Frage von der Gewebestruktur. Also mich belastet eher, wenn so wie jetzt zur Zeit, so eine Mischung aus Heuschnupfen und kaltes Wetter und doch ein bisschen erkältet, sowas draufhängt, als wenn ich jetzt also irgendwie belastet bin. Ja. Das kann ich schon so ein bisschen umschalten. Das liegt aber daran, dass ja der Song da ist und da ist eine Story in dem Song und dann geht eine andere Welt auf.
Du hast gerade gesagt, so ein bisschen Trockeneis, Nebel irgendwie auf der Bühne. Das höre ich aber nicht, oder? Das merkst nur du.
Doch, du hörst es unter Umständen, weil meine Stimme bricht oder kratzig ist oder nicht so in den Glanz kommt. Tatsächlich, Also es ist für meine Schleimhaut, die Techniker sagen, Gott, das ist doch nur Wasser. Aber es ist halt irgendein Zusatz in diesem Wasser drin und darauf reagiere ich.
Aber wenn bei dir die Stimme ein bisschen kratzt, dann sage ich, wow, wie sie das gemacht haben mit diesem Kratzen.
Aha, ja, genau.
Unglaublich
und
cool.
Ich denke, oh Mann, was ist denn da schon wieder los mit meiner Stimme? Jetzt kann ich ja schon wieder nicht. Ah, ich muss so aufpassen. Also es ist ein feines Hantieren dann notwendig.
An wie vielen Abenden, sagen wir mal von 10 Abenden, wie oft gehst du zufrieden von der Bühne?
Nie.
Mit dir?
Nie. Also das liegt einfach daran, dass ich bin eben nicht so eine Perfektionistin. Das heißt, bei mir ist, also, oder vielleicht immer, kann ich auch sagen, es ist nie und immer. Das heißt also, ich kalkuliere mit ein, dass ich auf die Bühne gehe und bei diesen 10 Abenden, die du genannt hast, ist immer ein Fehler dabei. Ja. Ich werde immer irgendwas so machen, wie ich es eigentlich nicht machen wollte. Und gleichzeitig ist das aber auch, in der Zwischenzeit habe ich es auch verstanden, für mich ein Faktor, der eben auch eine Rolle spielt. Also das heißt nicht, dass ich unvorbereitet auf die Bühne gehe, aber ich glaube, es gibt Kolleginnen, die würden wahrscheinlich erst dann entspannt auf die Bühne gehen, wenn sie zu 110% alles im Griff haben. Und ich bin eher jemand, der mit 90% auch oder 80% zurechtkommt, weil ich die Wachsamkeit brauche, um diese Lücke bis zu den 100% zu schließen. Die macht mich lebendig. Da bin ich einfach bewusster bei dem, was passiert und bewusster bei dem, was ich mache.
Ja.
Und deswegen ist dann ein Zufriedensein, glaube ich, bezogen auf den Auftrag dahinter. Also ich bin meistens sehr zufrieden, wenn es darum geht, die Menschen erreicht zu haben. Ich bin, weil das einfach oft ein Feedback ist und das ist auch genau richtig. Also mir geht es letztendlich, wenn ich auf der Bühne gehe, darum, dass so O-Töne kommen wie, mir ging es so schlecht, das war jetzt letztes am Montag bei einem Konzert in Tübingen so, mir ging es die letzten Tage so schlecht und jetzt geht es mir gerade sehr, sehr gut, vielen Dank. Sowas ist dann, da weiß ich, okay, das war jetzt, so sollte es sein. Und sängerisch, ach ja, mein Instrument ist empfindlich, ich bin keine Maschine. Das heißt also, da gibt es immer Potenzial für Unzufriedenheit.
Aber du hast ja vorher so schön den Begriff der Magie auch genannt. Ja. Wenn das entsteht zwischen Publikum und dir und solche Resonanz dann kommt, dann ist so wunderbar.
Genau.
Du hast mal gesagt, glaube ich, du warst irritiert bei einem Auftritt in China, dass da dreimal kurz geklatscht wurde und dann war Ruhe.
So ist es.
Das ist doch der Horror für einen Applaus gewohnten Künstler.
Menschen, ja, das Gute ist natürlich, man steht ja da nicht alleine auf der Bühne, sondern wir als Band, man checkt es dann so nach einer Weile und dann guckt man sich so an und denkt, okay, komm, wir machen jetzt einfach weiter. Und das ist dann lustig. Es gibt aber eben auch in China die andere Komponente, dass am Ende vom Konzert das Publikum auf die Bühne gestürzt ist, auf der Bühne getanzt hat, dem Schlagzeuger seinen Kopfhörer, wo der Klick drauf war, runtergerissen hat, um zu sagen, ja, wonderful. Also es ist alles da.
Okay, also es hat nicht wirklich an Resonanz gefehlt, nur die Klatsch-Tradition ist eine andere. Ja. Okay, muss man sie erstmal ein bisschen einleben.
So ist es.
Jetzt haben wir relativ am Anfang, habe ich dich gefragt, deine vielen Projekte sehr breit aufgestellt, ganz viel, du möchtest dich auch nicht langweilen, aber du hast schon gesagt, du könntest dir vorstellen, in die Marke Fola Dada noch ein bisschen mit mehr Wumms reinzugehen, da noch mehr zu machen. Gibt es da schon konkrete Pläne? Also gibt es jemand, der an dir zerrt und gießt und für dich plant? Machst du selber?
Ich mache es selber, genau. Ich bin da so ein bisschen, Helmut Hattler ist auch so jemand, der alles selber macht. Den größten Teil, und ich mache das so ähnlich auch im Verbund mit meiner Band. Also die natürlich, es ist einfach so. Meine Band besteht aus lauter Menschen, die alle ihre Projekte und ihre Themen haben. Und insofern muss man also immer ein bisschen schauen, wie kommen wir zusammen. Aber das, was auf jeden Fall jetzt als nächstes ansteht, das ist ein neues Album. Das letzte Album ist 2018 rausgekommen. Das hieß Earth, und das neue Album heißt, ich bin immer noch ein bisschen am Namen suchen, aber ich glaube, es wird einfach der Titel des ersten Songs, den ich geschrieben habe für dieses neue Album. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Das Stück heißt Sisters and Brothers, und so wird, glaube ich, auch das Album heißen. Also zumindest ist es jetzt im Moment, gehe ich damit so schwanger, und es fühlt sich gut an. Und das kommt Ende des Jahres raus, und ich glaube, es ist einfach, also das, was so in die Marke Fola reinfließt, das ist trotzdem immer Prisma-Persönlichkeit. Mhm. Ich bin das einfach. Also das heißt, auch auf diesem Album wird Reggae dabei sein, es wird elektronische Musik dabei sein, es wird Soul, R&B mit Improvisation, die man dem Jazz zuordnen kann, dabei sein. Und das bin nun mal einfach ich. Aber das kann ich so annehmen. Und dann gehört aber zu dieser Marke Fola Dada eben auch diese andere Seite der Beraterin dazu. Mhm. Also auch das erlebe ich gerade, dass es so, also ich bin einfach jemand, der begleitet gerne, der Menschen, also begleitet in dem Sinne, komm zu mir, wenn du dich mehr wahrnehmen möchtest, also wenn du mehr dich mögen möchtest oder dich akzeptieren möchtest und aus deinem ganz eigenen Schatz irgendwie schöpfen möchtest.
Das ist jetzt aber auch unabhängig von Musik?
Das ist unabhängig von Musik, aber ist natürlich bei mir immer über das Singen irgendwie. Also da geht es jetzt viel natürlich schon Menschen, die singen, aber tatsächlich auch so.
So also könnte auch ein trauriger Radiomoderator oder Podcastmoderator jetzt zu dir kommen und sagen, irgendwie,
komm vorbei.
Ich bin so unglücklich.
Du müsstest dich vielleicht ein bisschen darauf einlassen,
dass ich singen muss.
Nicht unbedingt singen, aber tönen oder eine Körperarbeit oder ein bisschen eine Atemübung mal zu machen. Mhm. Einfach weil natürlich der Körper so lesbar ist. Ne? Also wir haben halt einfach in unserer Muskulatur und in unserem Bindegewebe so ein bisschen so Speicherplätze, wo das deine heißt, Themen.
Hast du mich jetzt schon gelesen? Stimmlich?
Ich habe das nicht aktiv gemacht, nein. Deswegen, also das ist schon so, das läuft nicht automatisch, sondern es ist tatsächlich, wenn du kommst zu mir, dann mache ich's. Aber ich mache es nicht einfach so.
Okay, das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Nicht, dass man da so nebenher gescannt wird.
Nein, gar nicht.
Aber klingt wahnsinnig spannend.
Ja, ist es auch. Und das entdecke ich aber auch gerade. Ja. Also es bleibt einfach so. Also die Personen, die sagen, hätte sie nur oder würde sie nur, ich bin ja jetzt alt quasi, ne? Ein guter Freund sagte von mir, ja, was willst du denn jetzt noch machen? Da war ich fast schon so, hallo? Also entschuldige mal, ich habe noch ein ganzes Leben vor mir. Nee, es ist, es bleibt einfach so vielfältig und ich schöpfe aus dieser Vielfalt die Kraft. Ganz einfach.
Fola, es war wahnsinnig inspirierend, mit dir zu sprechen.
Gleichfalls. Gute Fragen. Dankeschön.
Dankeschön. Vielleicht komme ich ja tatsächlich mal und sage, jetzt guck mal genau hin, wo das es im Bindegewebe irgendwie ein paar Verklebungen gibt. Die gibt's ganz bestimmt.
Du kennst dich aus.
Grüße, falls du mal wieder in Korntal bist, meinen alten Zivildienststandort. Ich war immer gern da. Alles Gute. Mach's gut. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.